Rüdiger, ich war in Frankfurt am Main beim Chinesenessen die Woche.
Good for you, Bernie Meyer.
Und es war ein fantastischer Chinese, ne?
Ja.
Ne, war Hammer. Es war wirklich, es war, die Gerichte waren üppig, es war voll. Also allein meine Plate full of fried Aubergine hat mich quasi, hat mich fertig gemacht. Ich war nach einem Gericht, war ich bettlägerig, hätte ich fast gesagt. Bettfertig.
Ja. Aber dann, bettfertig ist auch gut.
Aber dann gegenüber von uns sind so drei asiatische Dudes gesessen. Ja. Ich glaube, sahen aus wie Geschäftsmänner, die aber abends nochmal so in Freizeitklamotten oder Trainingsjacken rausgehen. Mhm. Nette Leute. Und die haben was gemacht. Da habe ich mir gesagt, Rüdiger, so möchte ich leben in Zukunft.
Ich bin gespannt.
Die Teller waren riesig, wie gesagt. Und die haben sich, glaube ich, aber zu dritt erstmal 6 Teller bestellt.
Ja.
Vor sich aufgebaut. Ja. Ich glaube, es kamen noch 2 dann im Nachgang.
Okay.
Und haben einfach ganz gemütlich und ganz langsam an diesen 6 riesigen Tellern, war natürlich Fleisch bei denen, langsam vor sich hingegessen. Und ich sag dir, das Schöne war, es war endless food. Es war wie so ein endless Pool, kennt man doch so aus
ja,
der,
ja.
Es, die Vorstellung war irreal, dass das Essen jemals enden könnte.
Toll. Und glaubst du, die haben aufgegessen?
Ja, aber ich glaube, die saßen noch 6 Stunden länger drin. So möchte ich leben und essen.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur Podcast. Popkultur.
Das ist der Brennerpass. Sie hast du nicht getan.
Alles nur für Massengeschmack.
Meine Damen, meine Herren, Annyeonghaseyo, Rüdiger. Hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife in Berlin-Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist B.D. Meyer und mir gegenüber sitzt er. Er ist das Gegenmittel.
Oh Gott.
Nein, lassen wir das. zu schlechter Laune. Er ist der Many-Faced Actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, the Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, the Superman of Superfood. Jetzt lach ich mal nicht, dann bist du wieder. Mensch, über den kommen wir nie hinweg, ne? Über die reizlose Kimme.
So eine grobe, ja, das ist halt, ja.
Ja.
Ich habe auch immer so ein kurzes Bild von der reizlosen Kimme.
Ich auch, ja. Der Hauskatzendompteur und Carsharing-Connoisseur. Er ist der Mobilist und der Militarist. Er ist der, boah, ich muss übrigens, wenn ich Militarist, ich stelle mir das, es ist so toll, weil du hast jetzt auch wieder geschrieben, den Film, den du gesehen hast, Hello High Water, ne?
Hello High Water,
hat dir sicher gefallen, ne?
Ja, irgendwie schon.
Also du bist dann auch so ein, du bist so ein, jemand, der gerne so ins Ultramännliche geht mit seinen Sujets. Also,
ja, ich gucke auch gerne Boxen, Mixed Martial Arts,
ja. Und bist auch Militärstratege, ne? Also quasi, oder guckst gerne Kriegsfilme.
Ich habe die Jane Defense abonniert. Nein, habe ich nicht!
Auf der anderen Seite, bist in der NRA.
Ja.
Auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch so ein sensitiver und femininer Typ, hast Frauenmusik, ne? Bist ein ganz feinfühliger, feinsinniger Mensch. Du bist ein Chamäleon, ein Mann der Gegensätze, ne?
Ja.
Mensch, du bist genau der Richtige für den Job hier. Du bist auch der Pornfree Pescetarier und der Mann ohne Pflichtspieltore. Du bist der Galante, der Extravagante, der unglaublich charmante Rüdiger Rudolf. Guten Morgen.
Vielen Dank und guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederer in Laverweinting, dem
Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Wunderbar, herrlich. So, Rüdiger, wo warst du die Woche?
Ich war die Woche im Bett, Bernie.
Ey, warst du krank?
Ja, mich hat's ganz schön weggebrezelt. Ich hoffe ein bisschen, dass das jetzt schon Corona war, glaub aber, es war's nicht eigentlich. Getestet lassen habe ich mich natürlich nicht, weil man dann stundenlang hätte rumsitzen müssen in der Charité. Ich habe mich selbst ein bisschen interniert, in die Quarantäne geschickt. Ich glaube es aber auch nicht, weil ich auch einen fetten Schnupfen hatte. Das hat man, glaube ich, bei Corona nicht. Hat auch nur einen Abend ein bisschen Fieber. Also ich,
genau. Um mich rum fallen die Leute wie...
Wie die fliegen, ja. Ja, ist ein bisschen, ich kenne auch sehr viele, also ich, die gerade im Moment krank sind. Also ich hatte einfach ganz normale erkältungsgrippale Infektsymptome.
Ja, das, was alle Corona-Infizierten sagen.
Das, ja, wahrscheinlich. Ja. Aber was hättest du gemacht?
Weiß nicht, ich hatte das Problem quasi anhand von dem Mann meiner Schwester, wo die sich auch gefragt haben, was macht der jetzt? Also dem ging es wirklich so schlecht, der konnte auch nirgendwo hin.
Mhm.
Alle Hotlines waren belegt, alle beim Hausärzten ging niemand dran.
Mhm.
Und für die sich 12 Stunden in die Virchow-Schlange zu stellen, war zu schwach dafür auch.
Mhm.
Also was macht er? Bleibt zu Hause und hofft, dass er wieder gesund wird.
Ja.
Aber so kann man natürlich davon ausgehen, dass die Dunkelziffer von Corona ganz schön hoch ist, ne?
Was natürlich dann die Sterblichkeitsrate nochmal drücken würde.
Ja.
Wenn du nicht erfasst bist und stehst das zu Hause gut aus, gehörst du zu den Leuten, die Corona haben und es offensichtlich überleben.
Ja, ja, aber wenn du es nicht mehr, dadurch, dass du es nicht meldest, ist sie höher, die Sterblichkeitsrate.
Genau, eben.
Ja, also ja, jetzt genau. Sind wir uns einig, genau. Ja. Ja. Deshalb ist es mit der Sterblichkeitsrate vielleicht nicht so gravierend, wie man annimmt.
Genau, nicht so schlimm, ja.
Ah, richtig. Okay.
Es sei denn, du verstirbst zu Hause und keiner merkt's. Gut.
Oh Gott.
Dass du Corona hattest.
That escalated quickly.
Ja. Naja, muss man ja auch noch erwähnen.
Ah ja, okay. Zum Corona-Virus können wir wirklich nur guten Gewissens den John Oliver-Beitrag von letzter Woche empfehlen, oder?
Ja, der ist sehr lustig.
Der ist sehr lustig und er featuret vor allem den Corona-Dance.
Ja.
In Vietnam hat man quasi, glaube ich, von Regierungsseiten ein Video herstellen lassen und einen Song schreiben lassen, wo es darum geht, dass man sich die Hände wäscht oder wie man dem Coronavirus begegnet. Es geht, also ich kann natürlich nicht, kann man den Text nicht merken, aber es geht.
Genau. Und übersetzt heißt es. Und du wäscht deine Hand.
Ja, genau.
Und du trocknest sie ab. So in etwa.
So in etwa. Wir wollen es nochmal nachmachen die Woche.
Ja.
Heute vielleicht nicht, aber vielleicht morgen.
Ja. Ich habe meiner Tochter gesagt,
das ist nämlich auch eine TikTok-Challenge.
Dass wir vorhaben, eine TikTok-Dance-Challenge zu machen. Sie war entsetzt.
Ist ausgezogen.
Ja.
Okay, gestern war Weltfrauentag.
Das, ja.
Es ging irgendwie ein bisschen finde ich. Undankbarer Zeitpunkt, Sonntag.
Ja.
Bundesligaspieltag, Corona, Italien riegelt das halbe Land ab.
Ja, also es geht in den wie dumm Bereich, Bernie. Ich hatte es fast als mein wie dumm notiert.
Steht bei mir auch unter wie dumm, weil ich nämlich auch gedacht habe, hätte auch mal auf der Demo mitlatschen können, hat es aber wieder vergessen und bin dann joggend in die Demo geraten. Und dann dachte ich mir, wie dumm. Und dann musste ich auch noch so durch die Demo auf die andere Straßenseite durchjoggen, was mir irgendwie auch nicht richtig vorkam.
Ja. Ja, schwierig. Also, ja. Immer noch besser als die Werbung von vielen. Also was ich wirklich nicht ertrage, sind so Werbung von Supermarktketten oder sowas, wo Weltfrauentag ist und dann wird das so ein Gemütlichkeitsding draus wird. So die Girls machen was. So hier kauft euch lecker Kuchen, kauft euch lecker Kaffee und dann macht ihr mal Weltfrauentag.
What?
Ja.
Das gibt's.
Das gibt's.
Okay. Ich habe eher gesehen, dass Männer in Werbungen jetzt auch putzen.
Ja.
Ja. Also immer mehr Männer so Putz.
Ja.
Ja. Aber das finde ich wiederum ganz gut.
Ja.
Ja gut.
Ja.
Das ist mein wie dumm ist quasi nochmal der Nachtrag zu letzter Woche. Ein Hörer hat mir eine Mail geschickt, eine sehr nette Mail und hat mich nochmal darauf hingewiesen, so ein bisschen, dass ich da so ein bisschen mit Halbwissen und Vorschnell und vielleicht ein bisschen zu viel Emotion in diese Hopp-Sache reingegangen bin.
Mhm. Aha.
Weil ich doch auch gesagt habe, da sind vielleicht wahrscheinlich auch AfD-Fans, AfD-Wähler drunter und so. Ja, dann habe ich mich praktisch ein bisschen selbst dessen schuldig gemacht, was ich selbst oft ankreide, nämlich vorschnelle Emotionen, Impuls, alles über einen Kamm scheren und so. Ich habe es ja dann eingeschränkt noch im Laufe des Gesprächs. Ich bin da vielleicht übers Ziel hinausgeschossen. Und der Grund ist, und das ist eigentlich das Dümmste von allem, wie dumm's, dass ich nicht genau informiert war.
Aha.
Nicht mich genug dazu informiert habe und auch gelesen habe zu dem Thema. Und möchte mich entschuldigen für allen, denen ich da so ein bisschen in die Fußballfansuppe auch gespuckt habe.
Aber bin ich da vielleicht auch meiner Aufgabe nicht nachgekommen, dich in dem Gespräch beim letzten Mal?
Okay. Doch, schon. Du hast es ja nochmal korrigiert, dass zum Beispiel da die Schickeria und dass die ja nicht unbedingt auffällig sind für so rechte Bestrebungen, eher im Gegenteil. Nee, das hast du schon,
okay,
da warst gut. Du schon ein gutes Korrektiv. Jetzt ging auch nur gegen mich die Kritik.
Ah.
Aber es war eine sehr freundlich geäußerte Hörerkritik und ich nehme sie auch gerne an. Habe aber festgestellt, Rüdiger, dass es auch ein bisschen daher kommt, weil ich Fußball generell wirklich total über habe. Und deshalb das wirklich auch, es ein falscher Reflex war. Eigentlich dachte ich mir so, ja, mich nervt Fußball eh, warum muss ich jetzt, eigentlich habe ich gar keinen Bock, Sportschau zu gucken, jetzt auch noch das.
Mhm. Aber das war doch auch ein bisschen unsere Conclusio der letzten Sendung, dass du irgendwann sagtest, weißt du was, Rüdiger, was das eigentliche Problem ist, ich mag große Gruppen nicht, du würdest um nichts in der Welt, und das gilt für uns beide auch so ein bisschen, in der großen Gruppe, in der Kurve stehen und das ist uns nichts.
Ja.
Und da fängt es wahrscheinlich schon an und dann vermischt sich was.
dann vermischt sich was und dann fehlt auch das Verständnis und ja. So. Nee, aber ich habe auch wirklich gemerkt, jetzt auch diese Woche, ich habe keine Sekunde Fußball gesehen. Ich gebe es jetzt wirklich zu. Das ist das erste Mal seit, kannst gar nicht sagen, wie lange ich keine Zusammenfassung gesehen habe, nix. Also ich hatte wenig Zeit auch, aber ich habe mich ja manchmal nachts einfach noch irgendwie um 12 mir noch
den Ich bin Zone. Der neue Fußballexperte vom Brandenpass. Ich bin der neue.
Ja, nein, das ist so, wirklich. Ganz, ganz ohne Ironie. Und ich werde sicher auch da wieder irgendwie mehr Zugang dazu finden, aber momentan war ich eh schon gereizt bei dem Thema und dieser Hauptdings hat das Fass noch zum Überlaufen gebracht. Und weiß Gott, nicht nur die Fans, sondern natürlich auch teilweise so das, ja, so ein bisschen die Hybris von den DFB und Fußballoberen natürlich auch. Also genauso, zu gleichen Teilen. Ich will das auch gar nicht ausschließen. Okay, also falls ich da jemand offended habe, dann tut es mir auf jeden Fall leid.
Ja. Naja, wollen wir kurz noch drüber reden?
Ja, wenn du was hast, gerne.
Naja, so ein bisschen was ich gelesen habe diese Woche nach dem Spieltag. Also es war ja so ein bisschen die Befürchtung, dass es jetzt weiter eskaliert, dass also weiter Plakate gezeigt werden, genauso drastisch wie in der Woche davor, unter Umständen auch dem Fadenkreuz und das zu Spiel ab. Ja, ich nehme noch einen Schluck, vielen Dank. Bernie Meyer gießt mir Tee nach. Spielabbrüchen kommen könnte, dass hat's nicht. Es ist im Gegenteil, es wurden Transpies gezeigt, aber auch sehr lustige, finde ich. Aber also eher, deeskalierende oder nicht so schlimme, die dann allerdings auch prompt in der Berichterstattung, dem, was ich gesehen habe, erstmal auch einfach nicht so gezeigt wurden. Was so ein bisschen der Argumentation, dass, naja, wenn man gesehen werden will, muss man die drastischen Plakate machen. Ja, was diese Theorie, also was diese Argumentation unterstützt. Es waren sehr schöne Plakate, Transpies dabei, wie zum Beispiel, wir entschuldigen uns bei allen Huren, sie mit Dietmar Hopp in Verbindung gebracht zu haben. Finde ich ganz okay. Oder, naja, Schmiergelder, Kollektivstrafen, Tote in Katar, wer die hässliche Fratze des Fußball ist, ist klar. Auch nicht schlecht.
Ja. Naja, das ist vollkommen okay.
Ja.
Also gibt's nichts dran zu rütteln. Ja, natürlich ist hinter dieser Op-Aktion stecken auch nicht nur falsche Motive. Das ist mir auch klar. Aber wie gesagt, nochmal, der Ton macht bei mir zumindest die Musik. Ja, ja. Und die Musik ist eine Kakophonie des Grauens in dieses mir ist zu viel Wut in der Luft.
Ja, naja. Der Ton hat sich ja schon verändert von einer Woche auf die andere.
Ja, ich wollte nur sagen, dass ich erkläre nochmal rückwirkend.
Klar.
Die letzte Woche.
Genau.
Wo ich auch letzte Woche ein bisschen drüber gebügelt bin, war diese Flair-Frauengeschichte. Aber ich dachte, zum Weltfrauentag greife ich sie nochmal auf.
Ja.
Weil vielleicht passt sie jetzt besser. Was ich letzte Woche sagte, dass Shark Shapira schon seit längerem Beef hat mit Flair, das gilt immer noch. Damit habe ich das aber vielleicht ein bisschen runtergespielt, was da passiert ist, weil es mir auch nicht so ganz klar war, dass das mehrere Frauen auch betroffen hat. Also es gibt eine Hashtag Unhate Women Kampagne, wo das ist quasi im Prinzip ein Videobeitrag gewesen, wo Frauen aus Hip-Hop-Texten zitiert haben, die sie gar nicht kannten. Frauenverachtende, chauvinistische, sehr, sehr unappetitliche Stellen zum Teil. Das wurde Flair gesteckt, sage ich mal. Und Flair hat verschieden darauf reagiert. Zum einen hat er natürlich gesagt, pass mal auf, geh mir nicht auf den Sack, sonst werd ich mal Täter hier. Zu einen hat auch Leuten Sprachnachrichten geschickt. Eine Frau hat sich dann mit dieser WhatsApp-Konversation Shark Shapira gebeten, das zu veröffentlichen. Der hat es gemacht und darauf hat Flair Shark Shapira eine Sprachnachricht geschickt mit Drohungen, wo er so lange auf ihn einschlägt, bis er die Fresse unkenntlich gemacht ist oder so. Also Flair schickt angeblich oder wohl gerne Sprachnachrichten. Mhm. Damit liegt er absolut im Zeitgeist. Das machen nur wir nicht, glaube ich.
Machen wir nicht. Da bin ich uns sehr dankbar für. Ich hasse Sprachnachrichten. Und Sprachnachrichten ist eigentlich im Grunde genommen die komplette Arbeit. Es ist auf den anderen abwälzen.
Naja, auf jeden Fall hat sich dann
mit sehr klug, was ich gerade gesagt habe, oder? Das ist stimmt. So haben das unsere Hörer noch nie gesehen.
Ja, aber das ist schon was dran. Ich krieg manchmal eine Sprachnachricht, wenn ich so habe eine Arbeitskollegin, die dann so sagt so. Leute, ich habe jetzt versucht, das aufzuschreiben, aber jetzt hört euch mal kurz an. Oh, jetzt ist ja doch wieder 4 Minuten geworden. Pass auf. Und das Ganze ist ein bisschen eskaliert auch, weil man hat erst sich an die Polizei gewandt. Die Polizei in Berlin ist jetzt zumindest auf Twitter neuerdings auch ironisch.
Ja.
Übrigens, das finde ich gar nicht. Ich, Ironie bei Polizei finde, das muss nicht sein.
Nee.
Nee, was?
Nee, also, und dann das, so na, lustig rumnivellieren, das ist nicht so, finde ich auch unangebracht in dem Fall.
Nee, und weißt du, das kann natürlich auch, die haben mir, glaube ich, auch gesagt, der macht halt PR, weil das Album jetzt da rauskommt.
Moment, wir reden jetzt
von, die Polizei hat.
Ja, aber sie hat auch, glaube ich, gesagt, dass Shahak für sich, hat sie das nicht auch gesagt, dass sie vermuten, dass Shahak für sich Promo macht?
Ich habe es anders verstanden.
Ich habe, okay.
Jetzt müsste ich den Artikel nochmal suchen. Mhm. Okay, gut. Auf jeden Fall hat das Hip-Hop-Portal 16 Bars, was ich auch kenne, auch gesagt, Shahak sollte einfach mal die Fresse halten und nicht immer Flair provozieren. Und dann sind sie ein bisschen...
Dann hat Friedrich Merz gesagt, das stimmt. Das ist, ja.
Ja, hat er gesagt.
Er hat ja gesagt. Seine Antwort ist ja.
Dann sind sie aber zurückgerudert und haben gesagt, ja, lass uns einfach mal so eine Diskussionsrunde treffen und dann können wir mal gucken und so.
Yeah, right.
Und hat Shahak Shapira zurückgeschrieben, okay, also ihr werft mir vor, dass ich mich immer in den Mittelpunkt stelle und da wollt ihr mich zu einer Diskussionsrunde einladen, wo ich nochmal alles erkläre und so, nee, no way, Freunde. Naja, auf jeden Fall alle haben sich ziemlich peinlich verhalten, aber Flair musste das dann noch toppen, indem er quasi diese Woche dann ein RTL-Team ist ihm gefolgt in dieser Angelegenheit. Wollte ihn interviewen, hat nicht Interview gegeben, ist ihm halt so ein bisschen hinterher getigert, sagt man nicht mehr, ne? Und dann hat er den Kameramann blutig geschlagen.
Oh.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, da müsste eigentlich eine Strafanzeige laufen. Ich habe dann bei Stern TV noch zwei der Frauen gesehen, die betroffen waren.
Mhm.
Und aus den Musikjournalismuskreisen sagt man jetzt Folgendes, Leute, der macht halt PR, das ist sein Album, kommt raus. Und andere sprechen aber auch, die ihm irgendwie, die ihn von früher her kennen, das ist jetzt wirklich kolportiert, ne? Dass das quasi ein Hilferuf ist. Flairs Gewaltandrohungen sind eigentlich ein Hilferuf. Der möchte eigentlich eingewiesen werden.
Seine Gewalt ist nur ein
dummer Schrei nach
Relativ Liebe. Lauter Schrei nach Liebe.
Ja, viel. Ach. Ja, auf jeden Fall, ich muss sagen, ja, dann ich würde den einfach mal so probeweise verhaften. Aber nur so, wie es kommt, so. Hm. Oder vielleicht mal so eine andere Prüfung, psychologischen Prüfung unterziehen. So. Ich finde so, das klingt jetzt wahnsinnig piefig, aber ich finde, so kann man sich nicht benehmen.
Ja.
So kann man sich nicht benehmen. Lieber Herr Lusensky, oder wie man in Spaßeskreisen sagt, Lusensky. So heißt er nämlich, Patrick Lusensky. Losensky, Entschuldigung.
Ach so.
Aber man möchte natürlich automatisch, wenn man Lusensky liest, das als Lusensky aussprechen, ne? Gut, ich warte auf die Sprachnachricht von Flair.
Ja.
Ja. Ich nehme es dann nicht in die, ich nehme es dann Flair nicht in die, nicht in unsere Hashtags rein, ne?
Ja.
Man hat ja gesehen, was passiert, wenn ich BTS, die koreanische Boyband, in die Hashtags nehme. Sofort kommt ein begeisterter Tweet von einem männlichen BTS-Hörer, der sagt, endlich ist mal hier jemand mit Musikverstand.
Ach.
Ja. Es war wirklich ein gutes Album.
Finde ich gut. Ich I'm all in for BTS.
Ja.
Es gibt auch Zeitschriften dazu, ne? Am Hauptbahnhof haben wir auch gesehen.
Ja, genau.
Geht's nur um K-Pop.
Ja, zwei K-Pop-Zeitungen.
Ja.
Genauso viel wie zu Classic Rock.
Wenn ich Flair heißen würde, ich würde mich auch mit AI schreiben.
Ja, aber dann ist man Ric Flair, der Wrestler.
Ah.
Ja. Aber. Pass auf, es war ja Super Tuesday, haben wir angekündigt. Mhm. Angekündigt.
Haben wir angekündigt.
Ja, klar, haben wir angekündigt.
Den haben
ja.
jetzt, ey, bei dem haben den ins Leben gerufen.
Nein, weil doch wegen Ghost.
Weiß ich doch.
Und Super Tuesday-Wahlen. Also, Joe Biden hat, glaube ich, 9 Bundesstaaten oder so für sich anheimsen können. Man korrigiere mich gerne, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, vielleicht jetzt auch 8. Auf jeden Fall deutliche Mehrheit gegenüber Bernie Sanders. Und es ist jetzt so, dass wirklich diese Kampagne dagegen, also wir wollen eigentlich keinen Bernie Sanders, weil die Demokraten reden sich ein, dass Bernie Sanders keine Chance gegen Trump hätte. Dass Trump aber sagt, Mensch, das ist voll gemein, dass ihr jetzt so gegen den Bernie Sanders seid.
Mhm.
Das deutet aber schon darauf hin, dass, glaube ich, auch Trump Angst hätte vor Bernie Sanders und seinem Groundswell an Supporters und so seiner puren Wucht, die er da in die Kampagne mit reinbringt.
Mhm.
Ich glaube, die Demokraten verzocken sich da ein bisschen, indem sie auf Mr. Haspelig Joe Biden setzen.
Oh ja, er ist so onkelig, ne? Haspelig. Er ist, ich glaube natürlich, dafür Liebe, ich bin ja genauso, aber haspelig, aber ja.
Ja, ich glaube,
nee, Bernie Sanders steht irgendwie für mehr und das ist vielleicht dann doch letztendlich.
Ja, das ist, er gilt ja da als irgendwas, als hartlinker Sozialist, ne?
Mhm.
Mit Werten und Ideen, die bei uns die CDU vertritt irgendwie.
Ja, ja, genau.
Aber okay, ich glaube, in Amerika zählt halt einfach so eine gute, ich komme von ganz unten nach ganz oben, so eine gute Underdog-Geschichte hat sehr viel. Und die konnte Joe Biden ja wirklich nach seinen desaströsen Debattenauftritten und seinen desaströsen Wahlergebnissen in den ersten Caucuses tatsächlich einfach gut liefern, diese Underdog-Geschichte.
Mhm.
Bernie weigert sich, sich jetzt als Underdog zu inszenieren. So, weil ich es verstanden habe, er will auch nicht so als quasi so die Dolchstoßlegende vom Establishment gegen ihn, glaube ich, ist auch nicht so, dass er das jetzt so aktiv verbreitet. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob er noch so viel Chance hat.
Ja. Das heißt, wir haben jetzt im Rennen nur noch
Elizabeth Warren ist jetzt auch ausgetreten, die auch die eher linkeren Position vertreten hat.
Da habe ich einen Kommentar gelesen, so die Klassenstreberin, die Klassenbeste ist raus. So, sie ist die Beste, aber im best vorbereitet, klügste.
Nee, ja, so, weiß nicht, da ist echt so viel Misogynie auch dabei. Mhm. Also die Demokraten tun sich auch wirklich schwer mit einer weiblichen Kandidatin. Und ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass Elizabeth Warren hat dieselben Positionen wie Bernie vertreten hat, im Grunde, und sich nicht richtig zu differenzieren wusste. Wenn man jetzt, den Chauvinismus mal wegnimmt, für der sich auch eine Rolle gespielt hat, glaube ich, ist das sicher ein Argument, was man politisch machen kann. Sie hat nicht Bernie endorsed. Sie hat bei Saturday Night Live gesagt, dass er aufgetreten am Wochenende. Hat sie gesagt, ja, vielleicht macht sie es wie die New York Post und endorsed beide. Mhm. Die haben ja auch zwei Kandidaten damals endorsed. War ja wirklich so, wo die Leute gesagt haben, so Leute, jetzt können sich noch nicht mal die Zeitungen mehr einigen, irgendwie auf einen Kandidaten, den sie gut finden. sie ist raus, aber sie muss wohl einen sehr guten Saturday Night Live Auftritt hingelegt haben.
Okay.
Also gar nicht so humoristisch, sondern einfach nochmal tatsächlich ganz, ganz offen gesprochen.
Okay.
Ja. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Viel wichtiger aus meiner Sicht war natürlich die Krönung eines neuen Papstes, der Band Ghost.
Ah, oh.
Bei dem Mexiko-Auftritt in Mexico City der Band Ghost ist quasi Kardinal der amtierende Papst war ja gerade Papa Nihil, ein altersschwacher, greiser Papst, der nicht mehr singen konnte, also nicht mehr auftreten konnte. Deshalb war ja in dem Mythos der Band Ghost Kardinal Copia der Sänger. Mhm. Papa Nihil ist der war immer schon ein bisschen altersschwach, bei seinem Saxophon-Solo tot zusammengebrochen auf der Bühne. Und dann kam eine Gruppe Nonnen auf die Bühne und hat quasi Kardinal Copia neu eingekleidet und neu geschminkt.
Ja.
Also im Prinzip wahrscheinlich einfach eine andere Maske aufgesetzt. Und schon ward er wiedergeboren. Papa, aus Kardinal Copia wurde Papa Emeritus der Vierte. Und jetzt haben wir endlich wieder einen. Und
fallen dann auch so Worte wie Habemus Papam?
Ja, klar.
Okay.
Klar, ist alles so.
Wird alles bedient.
Und vor allem das Tolle ist, es ist geschehen unter dem Playback, was eingespielt wurde von dem ABBA-Song Arrival. Ein wunderschönes ABBA-Instrumental. Und es ist besonders toll, weil.
Aber ABBA, korrigier mich, ich kenne mich nicht so gut aus mit Ghost, wird öfter mal benutzt?
Erstes Mal kommen beide aus Schweden.
Ah.
Tobias, der Kopf und Alleinherrscher von Ghost ist aber, mag aber gerne. Mhm. Und die haben auch von ihren Harmonien in manchen Refrains und so, mach mal was aber-eskes Ghost. Mhm. Also haben schon eine sehr poppige Seite auch, die sicher auch von aber inspiriert ist. Mhm. Genau. Und das war ein ganz bedeutendes Ereignis für mich und meinen Sohn.
Verstehe.
Ghost, Habemus Papam, genau.
Und dann sitzt ihr gemeinsam da und guckt euch das an?
Ja, wir haben dann ganz früh am Mittwochmorgen, bevor er in die Schule und ich zum Bahnhof nach Frankfurt, haben wir uns das angeschaut.
Cool.
Ja, so Fan-Footage, ne?
Du hast im Kopf, dass wir beide auch noch nach Frankfurt fahren? Gehen wir da auch zu dem Chinesen?
Ja, das könnten wir tatsächlich.
Können wir noch tun, hatte ich eben den Gedanken.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Pass auf, wir haben, wir gehen auch wieder ins Toyoko, das asiatische Hotel dort.
Ah, gut.
Ja, das gefällt mir sehr gut. Da hat man so ein Hightech-Klo, wo man so ganz viele Sachen einstellen kann, dass die Klobürste gereinigt wird, Dingsbums. So Brille automatisch gereinigt. Es gibt auch ein, ich nenne es einfach mal, for lack of a better term, Analstrahl.
Damit hätte sich die Frage, ob wir ein Doppel- oder ein Einzelzimmer nehmen, auch erledigt.
Ja, oder auch nicht. Ja, aber das ist so, das wird einfach ein Strahl, der einfach auf deine Arschritze, auf deine reizlose Kimme zielt. Ja, das ist so, ich hab das nicht. Und dann kannst du schauen, ob dir das gefällt einfach.
Also wenn du mich singen hörst auf Toilette,
ja. Ja. Genau. So. Kriegen wir jetzt ein 18 Plus Rating, oder? Hier. Parental Guidance.
Ach du, strikt medizinisch.
Wir stehen unter Clean Language bei Apple. Okay. Die hören uns nicht zu.
Ja.
Okay, so. Mehr Kultur. Gleich bist du dran, Rüdiger. Ich habe noch, wollte noch sagen, ich gucke weiter The Outsider. Gestern war Staffelfinale, die Stephen King-Verfilmung. Immer, selbst wenn es manchmal so ein bisschen Hanebüchen wird, und es ist oft Hanebüchen, es ist tatsächlich so, dass man sich einfach, es gibt Folgen, wo Leute einfach Viertelstunde nur Auto fahren und sich unterhalten. Mhm. Über so, glaubst du eigentlich an übernatürliche Sachen? Einfach nur Auto fahren und so. Und wie wir ja schon wissen, und dann habe ich festgestellt, Rüdiger, viele sagen ja, True Detective Staffel 1 war toll, aber manche sagen auch, ja, das ist halt so ein bisschen so auch so männliche, so hypermännliche Detective-Kram, so der, wo man Cary Fukunagas Inszenierung einfach wichtiger ist als der eigentliche Handlung und ein paar coole Sprüche. Und das ist mir wieder eingefallen, was ich bei True Detective und auch bei Justified und vielen Serien, die wir gucken, gerne mag, ist einfach, Leute sitzen im Auto und unterhalten sich.
Das, ja, ganz, das war einer unserer frühesten Anknüpfungspunkte, Bernie, wie sehr wir Roadmovies mögen.
Ja.
Und ja.
Genau. Und damit sind wir aber natürlich auch schon bei deinem Filmtipp der Woche. Erst hast du es mir geschrieben, dachte ich, der Mann guckt Hell or High Water. Was empfiehlt er mir als nächstes? Eyes Wide Shut?
Ja, genau.
Weil
du
der
kannst ihn natürlich von, längst, ne?
Ich habe ihn nicht ganz gesehen. Ich habe die erste halbe Stunde gesehen, 2016, also kurz nachdem er, also auf DVD quasi rauskam, glaube ich. Und kann mich nicht mehr richtig erinnern.
Moment, der kam 16 auf DVD raus?
Nee, ich glaube 17.
Aber ich glaube 17, er war 17.
16 war im Kino, 17 kam auf DVD raus.
Okay.
Dann habe ich ihn wahrscheinlich 17 gesehen.
Naja, ist auch egal. Ja.
Genau, auf jeden Fall kann ich mich auch nicht mehr richtig erinnern. Ich weiß, dass es so Neon-Western ist mit Chris Pine, der laut Tarantino einer der begabtesten Schauspieler Hollywoods ist derzeit und der unbedingt mit dem mal drehen möchte. Und Jeff Bridges, oder?
Jeff Bridges, genau. Es ist so eine Räuberpistole, sagt man das noch?
Jetzt wieder?
Jetzt wieder, ich habe es gerade wieder eingeführt, genau. Ja, zwei Brüder, um die Farm, die eigene verschuldete Farm zu retten, überfallen kleine Banken in West Texas und suchen sich kleine Banken aus. Ich glaube, Texas Midland heißt die in der Serie. Und kleine Banken, kleine Filialen in kleinen Städten, zu morgendlicher Zeit, wenn auch keiner da ist, und ein alternder Texas Ranger und sein Partner, der alte Texas Ranger ist gespielt von Jeff Bridges, will noch einen großen Fall lösen und setzt sich heftet sich an ihre Fersen und überlegt, wo man die schnappen könnte. Ja, ist ziemlich gut. Ich habe erzählt, ich war krank die Woche, ich habe das einfach mal Netflix sagt, es
ist neu auf Netflix gekommen, deshalb.
Ja. Ich glaube auch schon ein bisschen länger. Auf jeden Fall neu erst. Ja. Okay, 98% Übereinstimmung. Das muss ich gucken, sagt Netflix. Ich wusste nicht, was es ist. Ich habe nicht gegoogelt. Ich habe einfach auf Hello, High Water, Jeff Bridges. Okay, ich habe auf Play gedrückt und habe es einfach mal 2 Stunden durchgeguckt, weil ich ja auch nichts Besseres zu tun hatte. Ich habe gedacht, es wäre eine Neuproduktion. Auch dass jetzt so Hollywood-Stars mitspielen, hat mich jetzt erstmal nicht irritiert. Es gab ja jetzt auch, hier die Geschichte mit Body and Clyde oder sowas mit Kevin Costner oder sowas, sind ja auch Netflix-Produktionen. Ich habe gedacht, wenn eine Netflix-Produktion, habe erst im Nachhinein gesehen, das Ding war Oscar nominiert 2017 als bester Film. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Aber ja, ich mochte es irgendwie. Ich mag, ist eigentlich genau, was du am Anfang gesagt hast. Ich mag so Räuberpistolen. Ich finde Chris Pine schon auch gut, aber ich habe ihm letztendlich nicht zugetraut, dann letztendlich dann doch der ganz harte Junge zu sein. Also
auch nach dem Film nicht?
Auch nach dem Film nicht. Es gibt eine Schlussszene, wo die beiden sich gegenüber sitzen, wo so ein bisschen drunter schweben soll, dass da noch was Schlimmes passiert. Und ich weiß nicht, ob ich ihm das jetzt so abnehme. Ich will jetzt nicht sagen, wie es endet.
Tarantino sagt, man unterfordert den. Der könnte das alles.
Kann sein. Jetzt wollte ich auch mal schlau sein, jetzt habe ich ein bisschen notiert, aber jetzt fällt es mir gar nicht ein.
War doch alles.
Hast du den? Schlau. Ja, genau. Was mir dann gefallen hat, ich habe an dich gedacht, es hat so Justified-Momente. Es gibt so ein Lokalkolorit da, wie die Leute da so drauf sind. Auch Jeff Bridges geht zu dem ersten Tatort hin, wo die erste Branch überfallen worden ist und sagt dem Typen und so, hallo und was ich was, so. Und hast du gesehen? Ich habe sie nicht gesehen, aber wenn ich sie gesehen hätte, die würden sich schnell wiederfinden auf der falschen Seite eines Seiles. Und dann so, oh, I love West Texas. So, also eine der wunderbarsten Szenen ist, wie die beiden Texas Rangers in ein kleines Restaurant gehen und die Kellnerin kommt, eine ältere Dame, und fragt, was wollt ihr nicht haben? Der so, excuse me, was wollt ihr nicht haben? Wie meinen Sie denn das? Na, er sagte, es geht nur um die Frage, was die Leute dann nicht haben wollen. Alle Leute, die herkommen, wollen T-Bone Steak. Es gibt nichts anderes als T-Bone Steak. Bis auf das Arschloch in den 80er Jahren. Der 1987 hier war aus New York. Der wollte Forelle haben. Wir haben aber keine gottverdammte Forelle. Also geht es nur um die Frage, wenn ihr euer T-Bone Steak bestellt, was ihr nicht haben wollt. Die grünen Bohnen oder dieses Fettauge. Ja, so, ja, I can do without the green beans. Na, der Kollege so, ja auch. Und zu trinken Eistee. Ja, ja, Eistee ist gut, wir nehmen Eistee. Na, so Szenen sind viel drin und die wirken auf mich ein bisschen wie aus Justified manchmal rausgefallen. Diese Härte der Leute da und diese Waffenverliebtheit. Waffen sind ein Riesenthema da auch natürlich. Und irgendwie fasziniert es mich aber auch. Ja.
Ich habe geguckt, dieses japanische Anime-Studio namens Ghibli. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast.
Ich bitte dich, Bernie.
Ja?
Ja, ich bin großer Fan.
Wirklich?
Ja.
Ach, das ist ja toll.
Naja, was heißt großer Fan? Also ich, aber, na, ich kenne verschiedene Filme, also...
Ja, ich kannte nichts, weißt du?
Ach.
Nee, ich kannte...
Mein Nachbar Totoro, Ponyo, Chihiro,
genau. Chihiros Reise ins Zauberland,
ja.
Nausicaa aus dem Tal der Winde. Da sind jetzt die, ich würde mal sagen, 6, 7 bekanntesten, sind auf Netflix.
Ja.
Und weil ich's hat, ich kannte die Titel halt, Prinzessin Mononoke, habe ich mir jetzt angeschaut auf Netflix.
Ich, also das war, als das liebe ich ja wirklich. Sonntagabends schreiben Bernie und ich uns gerne manchmal, was wir am nächsten Tag besprechen wollen. Und da tauchen dann manchmal Sachen auf, wo ich denke, wo, wahrscheinlich das ähnlich wie du das bei Hell and High Water gedacht hast, wo the fuck kommt denn das jetzt gerade her?
Und ja, aber weil Netflix das gekauft hat. Die haben quasi den, der.
Ja, genau.
Ghibli hat den Tresor geöffnet. Netflix wurde ja alles schön auf HD hochgezogen.
Ja.
Sieht fantastisch aus. Sieht aus, als wäre es gestern gezeichnet worden.
Ja.
Und jetzt kann man es halt sehen.
Okay. Und Bernie, wie hat es dir gefallen?
Es hat mir sehr gut gefallen. Mir fehlt noch die letzte halbe Stunde von Mononoke, habe ich nicht mehr geschafft, habe mich angeschlafen. Aber hat mir sehr gut gefallen. Ein Ökomärchen, ne?
Ja.
Ein Ökomärchen mit durchaus brutalen Momenten.
Voll.
Ja.
Voll. Es ist brutal, es ist ein bisschen weird.
Ja.
Es ist ein Ökomärchen. Es geht so um das Missverhältnis. Es ist sehr interessant. Es ist nicht so richtig schwarz-weiß gezeichnet.
Nee, gar nicht. Gar
überhaupt
gar
nicht. Also alle, auch die Böse hat zwei Seiten. Auch. Es geht um das Missverhältnis zwischen Natur und Mensch, finde ich so, und
wirkt,
Vielschichtigkeit auch.
Deshalb, es wirkt, als wäre es gestern entstanden.
Ja.
Das ist von, glaube ich, von
1997 ist der.
Ja, der ist einer der früheren, ne?
Ja. Ja.
Ich wollte gerade sagen 2001, aber es ist noch früher, ne?
Und ich finde, man sieht auch sehr deutlich, dass
aber es ist so zeitgemäß, das wollte ich damit sagen.
Ja, und das Referenz ist, glaube ich, für viele Sachen, die auch danach noch gekommen sind. Also Stranger Things, finde ich, sieht man ganz eindeutig den Dämon am Anfang, dieser Wildschwein-Dämon. So, da erkenne ich allein schon an der Art und Weise, wie der sich so bewegt und sowas, sehe ich eindeutig so unseren Bösewicht, unser Hauptgeist-Dämon aus Stranger Things wieder. Oder auch Avatar zum Beispiel, dieser heilende Baum bei dem Hirschgott oder sowas. Ja.
Was würdest du mir als nächstes empfehlen?
Ich stehe sehr auf Ponyo, meine Kinder stehen sehr auf mein Nachbar Totoro. Du, knock yourself out. Ich habe nicht alle gesehen, meine Kinder haben noch mehr gesehen. Also Elvis hat jetzt neulich einen gesehen, jetzt habe ich schon wieder einen Namen gesagt, aber lacht sich kaputt dabei. Die können auch bei dem Humor, den das auch zwischendurch hat, total andocken. Viel mehr, als ich es gedacht hätte. Hat aber danach gesagt, der Film war ganz toll, aber ich fand ihn auch ein bisschen anstrengend. Er ist viel fordernder als
welcher
als,
jetzt?
Ah, den habe ich nicht gesehen, ich habe den Namen leider vergessen. Irgendwas mit dem Himmelreich.
Ah, okay. Okay, also die Betriebspsychologin kennt aus ihrer Jugend Chihiros Reise ins Zauberland und den hat sie empfohlen.
Ja.
Ja, ja, ich werde mich weiter reingucken.
Ja.
Ich habe noch was gesehen im Anime-Bereich und zwar Castlevania, die dritte Staffel. Castlevania ist ja quasi die Verfilmung, also ein Anime, was Netflix in Auftrag gegeben hat zum alten Nintendo-Spiel. Also ist gar nicht alt, es wird immer noch weitere Teile produziert, beziehungsweise der Macher hat Bloodstained, ist gerade seine neueste Spielereihe, muss auch ganz gut sein. Genau, gibt's ein Anime zu Castlevania, zu dem, wo es im Prinzip in den ersten beiden Staffeln darum geht, Dracula will die Menschheit auslöschen und sein Sohn Alucard, der Monsterjäger Belmont und seine Freundin, eine Magierin, eine Speakerin, kämpfen gegen die Vampire. Jetzt ist in der aktuellen Staffel, Spoiler für die ersten beiden Staffeln, ne? Dracula ist jetzt nicht mehr, ist gerade abwesend, sag ich mal, vorsichtig. Aber die Vampirbedrohung und Monsterbedrohung ist permanent, ist jetzt quasi auch so. Die Beasties sind überall, die Vampire haben einen neuen Coup. Und immer wenn ich mir denke, ach, das ist irgendwie auch trashig, werde ich eines Besseren belehrt, weil die Dialoge sind wirklich super lakonisch, es macht super Spaß, denen zuzuhören, sind philosophisch, sind sehr vielschichtig, die Charaktere, sehr, wirklich sehr vielschichtig und es Also ich wirklich muss sagen, bei allem, es ist schon auch brutal, ne? Es ist auch ein bisschen splatterig manchmal, aber es ist wirklich, es ist ein bisschen anspruchsvoll, muss ich sogar sagen. Es ist wirklich clever. Castlevania, everybody. Genau. Ich habe auch einen alten Film gesehen.
Ja.
Ocean's 12. Ah. Kannst du dich an den erinnern?
Puh, warte mal, das ist der zweite.
Ja, das ist der, wo sie in Europa sind.
Ja.
Amsterdam, Rom.
Ja.
Und am Comer See.
Ja. Und ein Casino überfallen.
Nein.
Nein. Nein. Damit.
Das ist der erste.
Ja, ja, nee, nee. Die
erste und dritte Las Vegas.
Nein, ein Museum?
Ja, sie klauen das Fabergé-Ei.
Ja.
Ja.
Fabergé?
Heißt er nicht so?
Fabergé?
Heißt der Fabergé?
Würde ich denken.
Ja, vielleicht sprechen die es auch falsch aus in dem Film. Ich bin ja nicht so. Wir haben ja öfter französische Fauxpas hier. Fabergé, ist der, das Akzent ist am E, stimmt.
Ja, Fabergé, ja.
Accent.
Ja, Fabergé, ja.
Okay. Ja, gut. Da habe ich den Akzent einfach überlesen. Ja.
Ich weiß ja, was ist denn ein Fabergé-Ei? Soll ich es mal vorlesen?
Ja, ich weiß es, aber lese gern vor, wenn du
Als Fabergé-Eier werden Schmuckgegenstände in Form von Ostereiern bezeichnet, die zwischen 1885 und 1970 in der Werkstatt von Peter Karl Fabergé in ... Jetzt müsste ich es öffnen, das mache ich jetzt aber nicht mehr. Hergestellt wurden, nehme ich an, Ende der Satz. Das war eine Brennerpass-Recherche.
Ja. Wahrscheinlich St. Petersburg oder so. Egal. Das ist bemerkenswert an dem Film, fand ich übrigens, möchte nicht zu lange darauf eingehen, dass kaum jemand was macht in dem Film. George Clooney macht da sehr wenig.
Mhm.
Die Musik von David Holmes erreicht da echt total ihren Peak. Finde ich, David Holmes macht so fantastische, ja, für Soderbergh-Filme vor allem Soundtracks. Aber das ist alles sehr underplayed in dem Film.
Mhm.
Sehr viel experimentiert mit Kameras und Handheld-Kameras und so, was Soderbergh ja dann irgendwie damit gipfelt, dass irgendwann mal ein Film komplett mit iPhone gedreht hat.
Mhm.
Da geht es eigentlich hauptsächlich um die Dialoge. Die Handlung ist ziemlicher Nonsens zum Teil. Aber es hat wirklich zum Beispiel Hammermomente, wo Julia Roberts sich selbst spielt. Also Julia Roberts spielt ja Tess Ocean, ne? Dannys Frau, George Clooney's Frau, spielt aber gleichzeitig die Doppelgängerin von Julia Roberts, die sich dann auch selbst anruft in dem Film. Also quasi, es ist ganz kompliziert. Und es gibt eine herrliche Szene, wo sie Bruce Willis trifft und Bruce Willis so, oh, Julia, Mensch, ist ja super, dich hier zu sehen. Und sie gleich mit so Insider-Infos bombardiert, weil die kennen sich ja. Und meine Tochter, und habe ich da neulich das Ding vergessen und so. Und sie ist einfach nur so, I love you.
Verstehe, sie spielt den begeisterten Fan.
Nein.
Ach so.
Sie ist der begeisterte Fan.
Ach, sie ist der begeisterte
Fan. Sie müsste eigentlich Julia Roberts spielen.
Ach so, verstehe. Mhm.
Weil sie ja den Bruce Willis eigentlich kennt.
Ja,
aber
ja,
sie ihn ja gar nicht wirklich kennt.
Genau.
Ist sie so, und sie kann sich nicht entscheiden, wie sie, also deshalb sagt sie dann nur so spannend, I love you. Das ist wirklich ganz fantastisch.
Nicht schlecht.
Und das stumme Highlight oder das oft stumme Highlight von diesen Oceans-Filmen ist ja Matt Damon. Weißt du, der spielt auf der anderen Seite, killt da irgendwie Horden von feindlichen Agenten in der Bourne Conspiracy oder was auch immer. Dann als nächstes geht er auf Set von Oceans 11, 12 oder 13 und spielt einen totalen Nerd.
Ja.
Immer ganz, ganz unsicher ist.
Ja.
Und die witzigste Szene des Filmes ist tatsächlich, da treffen die sich mit Robbie Coltrane, den Schauspieler kennst du auch noch, ne?
Mhm.
Fitz, glaube ich, hieß er damals in seiner bekannten Krimi-Rolle, kann das sein?
Ja.
Und Matt Damon sagt, ich möchte auch mal ein bisschen, kann ich ein bisschen bei den Verhandlungen dabei sein, kann ich auch ein bisschen negotiaten, kann ich ein bisschen Führungsqualitäten zeigen. Und Brad Pitt halt so, yeah, well, okay. Und dann sitzen halt da und sprechen halt in so Code und sagen halt so, was passiert, wenn die Sonne dreimal scheint? Also irgendwas ganz und er hat halt keine Ahnung, wovon die reden. Und die verarschen ihn halt ganz eindeutig, aber er checkt's nicht. Und dann denkt er halt, er müsste jetzt auch irgendwas sagen. Er müsste auch irgendwie so. Und
was, ja?
Und dann zitiert er Kashmir von Led Zeppelin.
Ach.
Das ist furchtbar lustig. Und dann geht er selbst von sich ganz begeistert raus und sagt, boah, was war denn das da drin? Ich weiß gar nicht, was ich da gesagt habe. Es kam einfach nur so aus mir raus. Und dann sagt Brad Pitt wieder so, Kashmir, really?
Okay. Und
Brad Pitt ist auch super in dem Film. Ich erzähle es eigentlich nur als Vorgeschichte, weil ich mir dann Ocean's 8 angeschaut habe.
Was übrigens der meistgesehene Film angeblich auf Netflix im Moment ist.
Ja, die haben jetzt Charts, ne?
Die haben jetzt Charts.
Oh, du hast ihn auch gesehen damals.
Ich habe ihn auch gesehen damals.
Ja, du fandst ihn mittel, glaube ich, nur, oder?
Ich fand ihn mittel.
Ja.
Mir ist auch eingefallen, dass ich Ocean 12 gesehen habe. Den fand ich auch nur mittel.
Na, aber wenn du die dir, das kann ich, wenn du den jetzt
oder mal zumindest ist er mir wenig in Erinnerung geblieben.
Ja, aber wenn du den jetzt nochmal anschaust, kennst du diese Szene mit Vincent Cassel, wo der durch die Laserstrahlen tanzt?
Ja, ja, das ist ganz gut. Stimmt, das ist mir in Erinnerung geblieben.
Das ist ganz gut. Das gab's vorher nicht, nie wieder, glaub, in der Filmgeschichte.
Ich glaube, ich mag Vincent Cassel nicht gerne.
Den sollst du nicht mögen in dem Film.
Okay.
Den sollst du hassen in dem Film.
Okay, ich hasse ihn.
Ja.
Oh ja, ich merk's auch, wie es in mir aufsteigt.
Ich glaube, aber wenn ich mir vorstelle, wir beiden würden diese Dialoge gucken und ja, diese subtilen, George Clooney macht in dem Film meistens nichts, außer nur ja, zu gucken.
Okay.
Abwesend zu gucken. Es würde dir auch gefallen. Es gibt auch eine fantastische Dialogszene an dem Dings, an dem Bahnhof, wo sie so rumstehen und dann sagt, Casey Affleck sagt halt so zu ihm, sagt, die sprechen halt irgendwie, der spricht mit seinem Bruder so, ja, der Rusty ist auch nicht mehr der Jüngste, bla, 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 Rusty ist Brad Pitts Rolle. Und sagt, George Clooney mischt sich so eines Gespräch und sagt so, aha, okay, gut, was glaubst du denn, wie alt ich bin?
Ja.
Und er so, 48. Der Blick von George Clooney ist irre. Okay, you think I'm 48? Yeah, I mean, 53. Und der Blick von George Clooney, der ja immer so der coole und gesettelte ist in der Rolle, ist so fantastisch, er ist wirklich schockiert. Also das ich glaube, das ist die emotionalste Stelle im Film von George Clooney auf jeden Fall.
Okay. Sehr gut. Okay, also alles, was du gesagt hast.
Und da wollte ich Ocean's 8 wirklich sehr gerne mögen, weil man auch denkt, Mensch, vielleicht, weißt du, weil ich jetzt George Clooney und Brad Pitt im Kopf habe, muss nicht Sandra Bullock und Cate Blanchett jetzt dieselbe Art von Coolness oder dieselben Sprüche liefern. Es ist halt ein anderer Film, andere Darstellerin, anderes Verständnis. Und ich muss wirklich sagen, dass mich Cate Blanchett, die finde ich, war völlig fehlbesetzt. Sandra Bullock hat mich, zu der konnte ich gar nicht andocken. Ich fand sie weder lustig, noch fand ich sie verbittert. Ich fand sie gar nicht so richtig. Ich war erstaunt, wie blass die beiden blieben. Warum ich den Film aber trotzdem mochte, weil die Räuberpistole, der Heistplot war natürlich auch relativ irre und ein bisschen und albern, aber gut, das ist kein Kriterium bei solchen Filmen. Awkwafina war dabei. Und mein großes Highlight ist Sarah Paulson. Ich mag Sarah Paulson sowieso sehr gerne. Eine der unterschätztesten Hollywood-Schauspielerinnen. So ein Schmuckstück von Schauspielerin. Die ist so fantastisch. Leider ziemlich festgenagelt in den letzten Jahren auf American Horror Story, wo sie quasi in jeder Staffel eine Hauptrolle spielt. Auch bei der OJ-Serie von Ryan Murphy hat sie mitgespielt. Da spielt sie eine der Anwältinnen. Und Sarah Paulson hat so eine Ausstatterin gespielt in Ocean's 8.
Ah, okay.
Die wirklich so ein bisschen, die hat ein kleines Kind auch, die ist überhaupt ein bisschen unsicher und auch nicht so wahnsinnig, manchmal nicht so gebildet. Zum Beispiel hat sie gesagt, ach, das ist doch die Met Gala. Und sie so, it's Gala. Okay, it's Gala, I see. Wunderbar, ganz toll. Hat für mich viel ausgemacht in dem Film. Wie fandst du Rihanna als Hackerin?
Ach, so lange her, das gesehen habe. Ich glaube, ich fand sie nicht so schlecht.
Sie fiel nicht unangenehm auf.
So wie du, also genau.
Also ich fand den Film nicht schlecht. Ja. Aber leider, und ich hoffe, das hat nichts mit meiner chauvinistischen Weltsicht zu tun, fand ich die anderen Oceans-Filme besser. Ich konnte gar nichts mit Sandra Bullock. Die Schauspielerin toll, aber in dem Film konnte ich nichts mit ihr anfangen. Und Cate Blanchett hat irgendwie ausgesehen, als wollte sie nicht wirklich dabei sein, finde ich. Findest du nicht?
Ja, ich hab's.
Hat auch kaum Dialog gehabt. Kam irgendwie ein bisschen hilflos rüber. Naja, okay. Nichtsdestotrotz, amüsanter Film. Vielleicht aber auch dann ein Film, wo kein männlicher Regisseur dann irgendwie ran sollte, sondern wenn man dann schon so all in geht mit den Frauen, dann. Denn das wirkt dann, ich finde, bei Gary Ross war der Regisseur, das wirkte dann teilweise so, als würde der, naja, ich empower die so ganz hart, ne?
Ja.
Aber ein bisschen vielleicht nicht das richtige, vielleicht sind doch ein bisschen das Feingefühl für Frauenthemen an sich ein bisschen gefehlt, hatte ich den Eindruck. Also, das
ist eigentlich ein sehr männliches Sujet, einfach dann mit.
Eine männliche Herangehensweise mit einem reinen Female Cast irgendwie.
Keine Ahnung.
Ja. Okay. Gut.
Ich habe was sehr Weibliches gesehen.
Ja.
Ich habe Fleabag gesehen, aber nicht die Serie, die haben wir ja schon vor langer Zeit alle gesehen und waren begeistert. Ich habe zu Weihnachten übrigens geschenkt bekommen, das komplette Skript von Fleabag, also das, was Phoebe Waller-Bridge damals geschrieben hat, mit dem sie die Serie gemacht hat, und da steht im Vorwort drin, dass diese Figur Fleabag, diese junge Frau in London, dass das alles basiert auf einem Theatermonolog, den sie lange Zeit gespielt hat, schon vor einiger Zeit in London, erst in einem kleinen Theater, dann wurde es gekauft für ein größeres Theater. Es ist kein Stand-up-Comedy, es ist sehr lustig, aber es ist kein Stand-up, es ist wirklich ein Theatermonolog.
Du hast es gestern wo gesehen?
Ich habe es gestern im Kino gesehen. Das war eine Aufzeichnung, also einfach nur eine Kamera, die sozusagen abfilmt das, was Phoebe Waller-Bridge auf der Bühne macht. Sie spielt das Solo, sie geht auf die Bühne und sitzt 1,5 Stunden auf einem Stuhl und spielt diesen Fleabag-Monolog. Und du hörst auch, ja genau, es ist halt gefilmtes Theater, du hörst auch die Leute in London im Theater lachen und klatschen. Und ja, es ist also wer es noch nicht gesehen hat oder Fleabag die Serie noch nicht kennt, ich glaube, es ist was für beide. Also die es kennen und die es nicht kennen. Es ist wirklich großartig und es trägt 1,5 Stunden. Und es ist, auch wenn man es jetzt, die Serie jetzt relativ gut kennt, es ist sehr interessant, so welche Figuren und welche Plotpoints, es ist alles schon da. So, und aber wie.
Ach, der Hot Priest?
Der Hot Priest noch nicht. Nein, es geht hauptsächlich
Staffel
um.
Staffel 1.
Es ist im Grunde um, es ist Staffel 1. Und es.
Aber die ist ja gar nicht so, die ist ja.
Die hat uns, wir finden Staffel 2 besser.
Nicht, also Staffel 1 ist schon gut, klar.
Staffel 1 ist gut, Staffel 2 gefällt uns besser, aber es ist, die Figur ist schon angelegt. Und alle Momente, die uns in Staffel 1, sag ich, oder mir mal gut gefallen haben, sind wichtig und werden extrem fein rausgearbeitet in diesem Monolog und sind, also, es ist im Grunde genommen, es ist so ein, wie sagt man, Train of Thought, so ein, sie trifft verschiedene Leute, unser Buzz Rodent, unser Hasenzähnchen aus dem Staffel 1 ist in dem Fall ein Tube Rodent. Manche Sachen sind so ein bisschen anders. Ihr Vater ist jetzt auch alles keine große Rolle, aber es ist das, was alles, was wichtig ist in der ersten Staffel, ist drin. Und kann es gar nicht sagen. Es sagt sehr viel aus über sie und über, ja, einen jungen weiblich. Also es ist ein sehr modernes feministischer Humor.
Ja.
So.
Ja, weißt du was? Ich muss dir sagen, ich war, als ich das gelesen habe, dachte ich immediately totally disinterested.
Wirklich?
Völlig.
Ja.
Weil ich, wenn es mich an Staffel 1 stört, ist, finde ich, dass die Interaktion mit anderen Charakteren noch nicht stark genug ist, dass es zu sehr fixiert ist auf die Person und ihre auch mentalen Probleme, dass es zu viel Phoebe Waller-Bridge und ihre quirky Persönlichkeit, dass er noch nicht gelernt hat, das auszubalancieren, das Spiel zwischen sich und den anderen Charakteren, dass die Handlung noch zu, es ist mir auch noch zu fatalistisch. Es ist alles schon da, es hat fantastische Momente, aber glaube ich, gäbe es nur Staffel 1 und nicht diese unglaublich fantastische Staffel 2, wo auch alle anderen, wo die anderen Charaktere auch so in den Vordergrund rücken oder so, glaube ich, hätte ich es nie so gut gefunden, weil Staffel 1 ist quasi der Reifungsprozess, ist quasi die Genesis von diesem Meisterwerk der Staffel 2. Ist
okay, das
und alles, was mich an Staffel 1 fasziniert, ist eigentlich, sind Interaktion und andere Schauspieler ein anderes Lebensgefühl auch reinbringen. Mhm. Das Phoebe Waller-Bridge Lebensgefühl und auch ihre Mimik und das Sprechen in die Kamera, das sind eigentlich die Sachen, die mich tatsächlich, so toll ich sie finde, und ich glaube, sie ist eine fantastische Autorin, mehr als Schauspielerin, das sind eigentlich eher die Sachen, die mich stören an Staffel 1. Mhm. Weil selbst dieses in die Kamera sprechen, was eigentlich so ein bisschen anstrengend sein kann, selbst das wird ja in der zweiten Staffel nochmal quasi übertrieben, hinterfragt, zurückgenommen und auf eine Metaebene gehoben. Mhm. Also es ist quasi, gäbe es diese Staffel 1 nicht und hätte sie quasi nicht lernen können, aus Fehlern will ich gar nicht sagen, aber quasi aus der Staffel 1 einfach lernen und viele Sachen nochmal besser zu machen und dieses Worldbuilding nochmal intensiver zu betreiben, gäbe es dieses Meisterwerk von Staffel 2 nicht.
Genau.
Deshalb muss ich sagen, habe auch nochmal angefangen zu gucken, habe in Staffel 2, ich konnte mich nicht überwinden, nochmal in Staffel 1 reinzuschauen. Ich wollte es ist so wie eine Band, wo du sagst, das erste Album, das hat mich damals schon echt, fand ich echt schon super, aber jetzt, wo ich weiß, wozu die Band fähig wird, möchte ich gar nicht mehr so die Baby Steps hören, die sie da unternommen haben. Mhm. Und dann das auch noch alleine in einem Theater. Ich gucke ihr auch alleine nicht so gern zu, muss ich ehrlich sagen.
Okay.
Ich gucke ihr in den Szenen, wo sie alleine ist, nicht so gerne zu, als wenn sie mit jemand interagiert. Gerade in Staffel 2 halt auch mit ihrer Familie und gerade ihr. Entschuldigung, ich muss es nochmal hervorheben, weil ich den so wirklich auch gut fand und man so wenig über den spricht, weil man so viel über Hot Priest spricht, gerade ihren Vater auch.
Großartig, ja. Also, ja, ich kann dir zustimmen. Das stimmt. Und ich gucke das natürlich auch mit der Faszination zu wissen, was draus geworden ist.
Ja.
Wenn es bei dem geblieben wäre, das habe ich auch gestern gedacht, wenn es nur das geblieben wäre, was ich da gestern gesehen habe, der Soloabend, man würde auch sagen, ja, ziemlich guter Soloabend, sehr lustig, ich habe über vieles gelacht. Aber es ist halt so überhaupt nicht daran stecken geblieben. Es ist so, so, so viel mehr geworden. Hm. Trotzdem ist aber auch schon alles da, so, wenn man es weiß. Und sie spielt die Figuren auch sehr gut. Sie spielt, also sie deutet nur so kurz die Schwester an. Sie deutet kurz diesen Bus Rodan an. Sie, die ganze, und dieses, diese Dialoge, sie springt so in den verschiedenen Rollen hin und her. Das ist alles schon sehr, sehr lustig.
Okay. Das glaube ich, kann ich ja mir gut vorstellen, dass es gut ist, ja.
Und es hat aber auch schon die komplette Tragik. Und was mir auch so gut gefällt, ist, gerade bei einem Solo, wenn so eine junge Schauspielerin, in dem Fall Schauspielerin, weil sie da steht und spielt, sowas für sich alleine macht, sie ist überhaupt nicht selbstreferenziell im Sinne von, es geht nie darum, dass sie irgendwie Schauspielerin oder, ich vergleiche das nur mit anderen Kollegen, die ich immer mal wieder in Solos gesehen habe oder selber gemacht habe, ja, sie ist wirklich Autorin.
Mhm. Ja, zweifellos. Gut. Okay, kommen wir zum, ich wollte noch sagen, spielst du gerade? Spielst du noch Pokémon?
Sword ich spiele immer mal wieder von einem jungen Mann animiert eine Runde Pokémon, ja.
Ich habe es auch angefangen.
Mhm. Pokémon Schwert.
Ja, Schwert, ja.
Und?
Ich finde es nicht schlecht. Ich konnte jetzt die Pokémon-Faszination endlich ein bisschen nachvollziehen.
Ja. Ich finde, man muss ein ganz schöner Auskenner werden mit diesen ganzen verschiedenen Pokémons, damit du weißt, welche Attacke du in welchem Moment benutzt.
Ja, ich habe so viele starke Pokémons.
Jetzt, was hast du die denn her?
Na, da kommt man noch in diese Naturlandschaft da. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt.
Naturzone.
Und dann hole ich mir halt die ganzen Pokémons, die man so auf... wie heißen die denn nochmal?
Die holst du dir halt. Wie machst du das denn?
Die man halt so aufblasen kann, die großen,
weißt du? Dynamaxieren.
Die Dynamax-Pokémons, genau. Mein Sohn wäre sauer auf mich, dass ich mir das nicht merken kann. Ja, diese Kämpfe halt.
Mhm.
Und dann level ich mich da halt so schön hoch.
Okay, wie weit bist du denn? Wie viele Orden hast du denn schon? Warst du schon in verschiedenen Arenen?
Nein. So weit bin ich noch nicht. Nee. Ich habe jetzt einen ganzen Haufen Dynamax-Pokémons und mit denen kann ich jetzt in die Arenen gehen.
Okay.
Ich habe mir noch ein anderes Spiel besorgt, und zwar Resident Evil 2, das Remake.
Ja.
Das ist eins der liebevollst gemachtesten Remakes, die ich je gesehen habe. Oft werden einfach nochmal so, ist es einfach nochmal eine Umsetzung auf die PS4, also steckt nicht viel Sorgfalt fürs Detail irgendwie dahinter, aber das ist so toll gemacht. Und Rüdiger, ich muss dir sagen, jetzt ist es soweit, ich bin 45. Was, 45 bist du schon? Bist du heute Sau? Entschuldigung, geht's noch?
Hast du gerade deinen George Clooney-Moment, Bernie?
ich kann es nicht mehr spielen. Mir ist es zu brutal und zu gruselig auch.
Oh.
Also der leuchtet, der Leon, der bekannte Resident Evil Charakter leuchtet da an so mit Taschenlampen und dann kommt ein Zombie irgendwo raus, dann kannst du ihn aber nicht wegschießen, weil irgendwie das nicht, du hast wenig Munition und man müsste eigentlich schnell weglaufen. Ach, ich weiß gar nicht, da beißt der und dann kann ich nicht schlafen und ich glaube, ich kann das nicht spielen, Rüdiger. Ich habe mir das Spiel umsonst downgeloadet.
Oh nein.
Soweit ist es jetzt. Okay, gut. Fußball. Mein Downbreak der Frauen empfällt, obwohl ich könnte sagen, die Deutschen ledern die Norweger ab und stehen im Endspiel vom Algarve Cup. 4-0.
Ja. Ledern ab.
3 der 4 Tore fielen nach Eckbällen. In case anyone's interested.
Es tut mir leid, dass ich gerade blättere.
Ja, nee, blätter ruhig. Deshalb gleich zu dir und Rüdiger Rudolf, would you please break Spieltag what?
25.
Down for us.
Der überragende Erfolg des ersten FC Köln in den letzten Monaten unter Gisto lässt eigentlich nur einen Schluss zu. Der HSV war noch schlechter als gedacht. Paderborn, erster FC Köln 1-2. Hämisch, bösartig. Trotz schnellem 2-0 in Berlin gelingt es Werder Bremen nicht, 3 Punkte einzufahren, da die Hertha auch an diesem Spieltag seine Rückstände aufzuholen pflegt. Am Ende heißt es Berlin-Bremen 2-2. Das Duell der Pokal-Weiterkommer entscheidet Leverkusen für sich, aber sowas von 4-0 gegen Eintracht Frankfurt. Schalke 04 schießt ein Tor. Yeah! Kriegt aber auch eins rein. Oh nein! 1-1 Schalke gegen Hoffenheim. Union muss sich auswärts den Freiburgern geschlagen geben. 3-1 für die Breisgauer. Ein Arbeitssieg der Bayern. Mit anderen Worten, das hätte auch schief gehen können. Bayern, München, Augsburg 2-0. Borussia, Dortmund gegen Gladbach 2-1. Und nein, wenig anders zu erwarten, trennen sich Mainz und Düsseldorf am Sonntagabend 1-1. Die einzige verdammte Begegnung, auf dessen Ergebnis The Many-Faced Actor richtig gewettet hat.
Oh.
Bernie, ich habe alles verwettet. Es ist schlecht gelaufen, die Woche. Es ist sehr schlecht geworden. Ja, mein Wettwochenende ist sehr, sehr schlecht gelaufen.
Aber das wird ja Sympathien einbringen, Rudi.
Ja.
Das gehört dazu zu deinem.
Hör zu mal. Also pass auf, ich bin immer noch im Plus. Ich bin im Plus, Bernie. I'm good, ja. Yeah? I'm golden, Bernie. Ja. Alright. Ich habe ja einen bestimmten Betrag eingezahlt und ich habe auch den Bonus jetzt kassiert. Ja, ich habe alle Bonusbedingungen von Tipico, von Oli Kahn erfüllt. Und jetzt ich bin golden, ja. Ich bin. We are golden. Genau, Harry Styles an Stelle. Der Nagelsmann. Man muss ihm das mal danken. Kleidet sich gern extravagant. Lässt so Legenden ranken. Bei diesem Spiel, sonst ziemlich öd, ging er im Angler-Look. Gefangen wurde trotzdem nix. Wo ist denn jetzt der Ruck? Der eigentlich müsst durch Mann und Maus zu diesem Zeitpunkt der Saison doch laufen. Müsst. Die Bullenoffensive schlapp, es ist zum Haare raufen. Wo ist er denn, der vielbesagte Hecht im Karpfenteich? Die Timo Werner zwickt's im Bein, die Muskeln hart bis weich. Am Ende wischiwaschi nix, es endet unentschieden. No Tore, Spannung, irgendwas. Nur so Mittelmann am Sieden. Das alles ist nicht Julian, drum ward er richtig sauer. Und wenn ich's richtig überleg, auch weniger Angler, mehr Bauer. Die Presse schreibt Kartoffelsack zu seiner neuen Jacke. Ich glaub, am nächsten Spieltag schon kommt er in neuem Lacke. Den er dann bald halt gesoffen, wenn seine Jungs nicht bald getroffen. Wolfsburg-Leipzig 0-0.
Oh, das war ein Opus Magnus.
Naja, du, das hat sich so entwickelt.
Okay. Kartoffelsack ist natürlich blöd.
Kartoffelsack ist total blöd.
Also, Entschuldigung, ich muss sagen, ja. Das ist erst diese Nike-Anglerjacke.
Wenn ja, man so hallo, will. Und die ist ausverkauft im ganzen Internet.
Die ist jetzt wirklich ausnahmsweise, Nagelsmann liegt ja oft mal daneben, ja. Die ist ausnahmsweise ganz schön zeitgemäß.
Ich finde die auch ganz schön cool.
Tatsächlich nicht nur trendy, sondern so ein bisschen auch so post-trendy. Also das ist also eigentlich schon ein bisschen trendweisend, muss man sagen. Ganz vorne dabei und auch mit ganz praktischen, darf man auch nicht vergessen, ganz viel praktischen Applikationen, wo man sich quasi Corona sicher machen kann im Gesicht. Ne? Man kann ja quasi nur noch die Augen freilassen.
Ja, es ist eine Menge Stofflappen, die man im Hals-, Mund-, Kinnbereich in verschiedensten Formen und sich, glaube ich, rumwickeln kann.
Ja, also von mir aus gibt's Daumen nach oben.
Von mir auch.
Ja, wirklich nicht schlecht. Da ich ja keinen Fußball gesehen habe, habe ich mir wenigstens mal die Tabelle angeschaut. Ich wusste ja, dass wenn Bayern gewinnt und Leipzig nur unentschieden, dass es dann irgendwie 4 Punkte Vorsprung gibt.
Aber fünf, dass Dortmund jetzt fünf, noch dazwischen ist, war fünf, dir das klar?
Fünf, ja klar. Mhm. Das war mir klar. Ich meine ja okay. 4 vor Dortmund, 5 naja. Vor Leipzig sogar.
Naja.
Ja, das ist schon...
Ich sehe jetzt keine sagen, Meisterschaft mehr für Leipzig an, womit ich die nächste Wette verloren hätte. Aber ich sehe da nichts, nein.
Ja, ich finde, zwei Sachen sind mir aufgefallen, nämlich wie weit Leverkusen sich vorgearbeitet hat, nämlich auf Champions-League-Plätze.
Ja.
Wo man eigentlich dachte, Mensch, das müsste eigentlich für Gladbach noch reichen, aber die sind jetzt 1 Punkt hinter Leverkusen.
Wobei Gladbach ein Spiel weniger hat.
Ja?
Ja, ist doch ein Spiel ausgefallen, Gladbach gegen Köln.
Ach so.
Das wird noch nachgeholt.
Ah so, okay, gut.
Wenn du Fußballfragen hast, wende dich an mich, Bernie Meyer.
Ja, hab ich. Interessant finde ich, dass zwischen Platz 5 und 6 9 Punkte liegen.
Mhm.
Zwischen Gladbach und Schalke. Also ja. Schalke könnte sagen, sicher, wir sind auf Platz 6.
Und dadurch
alles, schon alles nach Champions League in greifbarer Nähe. Ist aber nicht so.
Ist aber nicht so,
Freunde. Das ist
eine Lücke. Ja.
Ja, eine Riesenlücke.
Und von hinten kommt Köln.
Ja, das ist doch imposant, ne? Köln 32 Punkte, ne?
Mhm.
Also der Klassenerhalt ist
ja.
geschafft.
Das sollte das geschafft ist sein.
Ja. Auch bei Union würde ich fast behaupten. Ja, da soll sie nicht zu sich sein, aber ich denke schon.
Ja, also ja. Da müssten die da unten dann mal das Gewinnen anfangen. Das sieht im Moment leider nicht so aus.
Ja, also ich meine, Paderborn ist, das war's.
Mhm.
Weil das sind bis zum Relegationsplatz 6 Punkte. Das geht nicht. Das, glaube ich, hat auch noch keiner geschafft.
Bevor wir sagen, Werder Bremen, das war's, muss noch ein bisschen was passieren.
Ja.
Okay. Was denkst du?
Ja, aber ich meine, man muss ja immer denken, dass jemand, wenn Werder Bremen da unten rausgeht, muss jemand anderes da unten rein. Und die Frage ist dann, wer?
Düsseldorf.
Die sind ja auf dem Relegationsplatz. Also du meinst für Werder Bremen auf dem Relegationsplatz?
Ja, ja.
Ach so, ja, okay, gut. Mhm. Aber die Abstiegsränge verlassen, ja. Ist nicht bei Werder Bremen nicht. Relegation ja. ist the max.
Oh Mann. Oh, Pokal hast du auch nicht mehr. Naja, und jetzt auch der Toprak noch verletzt. Ne? Der Kostic ist eben hinten so in die Wade gestiegen. Das war, glaube ich, nicht absichtlich, aber ganz schön schlimm.
Du, ich bin so raus aus dem Fußballgeschäft, dass ich tatsächlich in Frankfurt war und Massen von Leuten am Bahnhof vor irgendwelchen außen in den Fernseher reinglotzen sehen habe und mir dachte, ach, keine Ahnung, spielt wahrscheinlich die zweite Frankfurter Mannschaft irgendwie. Ich habe nicht gecheckt, dass DFB-Pokal war. Ich hätte ins Stadion gekonnt.
Ach.
Wäre sich zeitlich so, hätte so hingehauen.
Mhm.
Ja, so ist es mit mir, der Fußball. Ich entschuldige mich bei den Fußballfreunden unter den Hörern. Okay. Okay, so, jetzt aber zu Sopranos.
Ja.
If you don't mind. Sopranos Rewatch. Woke up this morning. Got a boom boom in my head. Heißt es Boom Boom?
Ich bin mir nicht sicher.
Bist du ja nicht sicher, ne? Soll ich mal gucken, Sopranos Lyrics?
Mach doch mal.
Ja.
Oder pass auf, du machst mal Inhaltsangabe und ich guck nach den Lyrics.
Ja, okay, genau. Woke up this morning, glaube ich, heißt der Song. Ja. Die Synopsis für Folge 11 der Staffel 2, House Arrest. Junior feels the restrictions of his house arrest acutely, while Tony starts putting in hours at his actual job to allay FBI suspicions, while Junior and Richie use garbage pickup routes for a double purpose. Also im Prinzip geht's um Hausarrest.
Ja.
Der Hausarrest von Junior wird endlich mal ein bisschen näher beleuchtet. Was bedeutet es, quasi das Haus nicht verlassen zu dürfen? Weil man ja mit der Fußfessel quasi unter, also nur auf, also quasi auf, wie sagt man, auf Bewährung draußen, ne, oder so.
Ja, ja.
Und für Tony heißt der Hausarrest, sich mal ein bisschen unsichtbarer zu machen, weil der, die Spotlight ja doch auf ihn fiel, wegen diesem Mord an Bella Aqua, oder wie er hieß. Und einfach ins Büro zu gehen jeden Tag, als Chef von der Müllverarbeitungsfirma.
Und wo er sich beschäftigen muss. Was macht er? Komische Basketballlisten oder so Tippspiele und so.
Ja, er kratzt sich.
Er kratzt sich. Oh ja, er hat, ja, da hat er viel.
Nervöses Kratzen.
Er hat einen Rash, er hat einen Ausschlag, ein Exzem am Unterarm.
Da konntest du andocken wahrscheinlich
ein bisschen. Volle Kanne.
Wo du nicht andocken kannst, ist wahrscheinlich ist sehr obszön, Sex mit deiner Sekretärin zu haben im Büro.
Sehr obszön?
War sehr obszön dargestellt, oder?
Ja. Ja.
So richtig.
Naja, ja.
Also, man sprach früher von Rammeln. Hat mir nicht so ganz gut gefallen, die Situation. Ich weiß nicht. Automatisch davon auszugehen, dass die Sekretärin so bumsbar ist für ihren doch gar nicht so wirklich super eleganten Chef irgendwie. Weiß nicht. Aber gut. Ja. Different folks, different strokes, ne? Und gleichzeitig ist natürlich eskaliert mal wieder. Es ist immer so schön, wenn es eskaliert. Das ist immer eine Lieblingsszene, der Konflikt zwischen Richie und Tony. Und es ist immer krass. Der eskaliert seit der ersten Folge, seit die beiden aufeinandertreffen. Aber nie vollends. Es ist immer irgendwie so ein Müh davor noch.
Ja, es ist, das Gute daran ist, dass man ein Gefühl kriegt für die Struktur, für die militärische Struktur der Mafia. Das, also bis die gebrochen wird, dauert auch noch einen Moment.
Ja. Okay, Tonys Anwalt sagt was Interessantes. Hast du die Lyrics gefunden?
Ja. Woke up this morning.
Sing doch bitte.
Woke up this morning, got yourself a gun. Your mama's always said. You'd be the chosen one. She said, you're one in a million, you've got the burn to shine, but you were born under a bad sign with a blue moon in your eyes. Aber wir wollen das Boom Boom willst du haben, ne?
Ja, vielleicht heißt auch Blue Moon und nicht Boom Boom.
Ja, das Blue jetzt Moon. Ja, da war es. Born under a bad sign with a blue moon in your eyes.
Ach, oh, schön, Bernie.
Boom Boom.
Uninformierter Podcaster.
Ja.
It's a thing.
Ja. Gut, wir sind so weit hinten im Brennerpass. Ich hoffe, die meisten haben abgeschaltet.
Ja, hoffe ich auch. Okay, also der Anwalt von Tony sagt was Interessantes. Und zwar sagt er, Tony, guck mal, the feds are a business. Die wollen irgendwann auch mal return for their investment.
Ja, also, just like you. Yeah.
Ja, just like you, genau. Mhm. Und das leuchtet Tony ein.
Ja.
Anders kriegt man nicht so. Was ist seine erste Reaktion ist ja immer so, was wird das jetzt wieder für eine Moralpredigt? Was willst du mir sagen? Komm, lass mich in Ruhe. Aber dann, als es quasi erklärt, guck mal, die haben auch nur einen Betrieb. Und die wollen sich auch nicht verarschen lassen. Wenn die investieren und wollen was zurück. Ah, okay, da dämmert es Tony und sagt, okay, vielleicht muss ich jetzt doch mal ins Büro gehen und ein bisschen lay low machen. Danach kommt auch der schöne Bob Dylan-Song Surf Somebody, der bekannt wurde unter meiner Coverversion. Mitnehmer.
Ja.
Nein, eigentlich hat es Georg Ringsquantel gecovert, aber ich habe es lange Jahre auf meinen Lesungen immer wieder gespielt. You gotta serve somebody, singt Bob Dylan, und damit meint er, jeder hat immer irgendwo einen Chef, wenn es der liebe Gott ist. Also man ist nie ganz frei. Und bei Ringsquantel wird draus, darfst du nichts mitnehmen. Das heißt, nichts am Ende ist
der quasi Song ist
materiell.
Ja, da habe ich dich schon auf einer Lesung performen hören.
Ja, nichts Materielles kannst du letztlich mit ins Jenseits nehmen, und also deshalb die diesseitigen Werte sind nichts, bedeuten nicht so viel. Tony geht dann zu Melfi. Und da ein lustiger Dialog, sagt so, haben Sie nicht diesen Gwyneth Paltrow-Film gesehen? Und dann sagt sie so, ja, Sliding Doors. Und er so, nein, Seven. Da musste ich sehr lachen.
Ja, das war sehr gut.
Und das ist alles ein bisschen eine moralische Bankrotterklärung. Zunächst von Melfi, weil sie eigentlich wirklich trinkt. Sie trinkt, weil sie es nicht mehr aushält mit ihm. kann ihm aber auch irgendwie, lässt es über sich ergehen, dass er ihr eigentlich sagt, mir ist langweilig, weil ich keine Leute umbringen kann, weil ich nicht so hands-on der Mafia-Typ sein kann. Das Leben ist für mich bedeutungslos, wenn ich nicht mitmischen kann an vorderster und durchaus den dann eben auch an gewalttätiger Front. Mhm. Es ist eigentlich auch eine moralische Bankrotterklärung von Tony, weil sie quasi, weil er dann quasi damit tatsächlich offenbart, dass ihn nichts antreibt.
Ohne Mord und Totschlag spürt er das Leben nicht.
Genau, und dann sagt sie, und irgendwann, es ist auch eine moralische Bankrotterklärung von ihr, weil sie quasi eigentlich damit zum Voyeur degradiert wird, der sich das anschaut und es auch ein bisschen geil findet. Das gibt's ja Elliot gegenüber zu, dass sie, it's like a train wreck.
Der Elliot verzweifelt aber sehr schön an ihr, finde ich.
Ja, ja, und schickt sie auch auf einen anonymen Alkoholikertreffen, ja, und verschreibt ihr Beruhigungstabletten.
Ja.
Was Toni übrigens merkt an dem Gespräch, sagt, also, sag mal, sind sie auf Drogen oder was?
Mhm, genau.
Ich finde es erst fand ich so ein bisschen schlimm, dass man Melfi so passiv darstellt, aber dann kriegt sie ja dann doch, in der zweiten Sitzung ja doch irgendwie, dann vergleicht sie ja mit diesem Hai. Der sagt, dann wird sie ja deutlich, dann sagt sie ja nicht nur, dass er ist so unruhig, er kann sich nicht stillhalten, er hat diese Krankheit, sie benennt auch einen Fachbegriff, den ich jetzt irgendwie parat habe hier, sondern sie sagt auch, und wenn dann der Hai oder quasi der unter so einer Krankheit leidet, dann doch mal einen ruhigen Moment hat, dann wird er nicht nur depressiv, sondern dann denkt er auch über diese Schandtaten nach, die er verübt hat. Und dann nennt sie das Kind tatsächlich das erste Mal beim Namen. Und rettet sich auch so ein bisschen selbst. Es ist aber tatsächlich so, dass man eigentlich an der Stelle, wenn man jetzt mit der Serie aufhören würde, hätte man Tonis Profil eigentlich, man hätte ihn eigentlich verstanden, soweit. Und man hätte ihn auch nicht, das ist interessant, dass man ihn jetzt aber trotzdem über weitere 4 Staffeln immer wieder rehabilitieren kann in der Gunst oder in dem Blick des Zusehers und sagt, Mensch, ja, Toni, das ist ja doch nicht so verkehrt. Obwohl eigentlich an der Stelle mit den Sitzungen, wo er sagt, ich bringe einfach gern Leute um, eigentlich alles gesagt ist. Eigentlich ist er moralisch nicht mehr rettbar oder nicht rechtfertigbar. Und trotzdem kriegst du die aber hin, dass man in den nächsten 4 Staffeln jetzt weiter zuguckt und sagt, Mr. Tony, vielleicht ist es doch nicht so schlimm.
Na, vielleicht aber auch wirklich immer diese Faszination von Dr. Melfi an ihm.
Dass wir auch unter derselben.
Ja, stehen. Klar.
Ja, ja, das ist sicher auch der Meta-Aspekt von der ganzen Sopranos-Serie. Mhm. Dass auch wir die Enabler von Tony Soprano sind.
Ja, und diese psychosomatische Krankheit von Tony, so ein Ekzem, kann ich nur sagen als Neurodermitiker, dass man sowas kriegt, dass man anfängt, seine eigene Haut zu kratzen, seine eigene äußere Hülle zu kratzen, weil man irgendwas nicht mehr spürt, das Leben nicht spürt, weil es einem zu langweilig wird. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut und sehr richtig ausgewählt. Es können ja auch Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, sonst was sein.
Ja, das Telefon klingelt.
Das Festnetztelefon klingelt, ein Anruf aus den 80ern.
Ja, das ist ja unglaublich. Ja, wir gehen natürlich nicht ran.
Das kann ja nur ein
Aber Hörer. Also das habe ich nicht abgestellt, weil sowas passiert ja tatsächlich, nee. Das passiert alle 4 Wochen, dass man jemanden am Festnetz anruft.
Und naja, also bei uns öfter.
Entweder eine Umfrage von der Telekom.
Das heißt, deine Eltern rufen auch auf dem Handy an?
Nee, manchmal, aber nicht besonders
Aber nicht oft. Um diese Zeit?
Ja, nee.
Was für ein schönes Klingeln du hier hast.
Ja, es ist ein eindrucksvoller Moment. In der Brennerpass-Geschichte das erste Mal klingelt es und auch hartnäckig
irgendwie. Wir gucken uns gerade irgendwie ganz andächtig an.
Ja. Ich guck mal auf mein Handy.
Guck mal auf dein Handy. Nicht, dass die Schule anruft oder irgendwas. Ja.
Nee. Okay, wir sind wieder da. Wir haben was rausgeschnitten aus der Sendung. Das Telefon hat eigentlich noch weiter geklingelt. Aber wir haben es rausgeschnitten und wir tun einfach so, als wäre das Klingeln hier zu Ende gewesen. Und das kann sein, dass wir jetzt einen wahnsinnig kritischen Bericht bei uns in Übermedien kommt, weil wir gefaked haben, so wie Joko und Klaas. Hast du nicht mitbekommen, ne?
Ich weiß nur, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, worum es geht.
Ich glaube, die haben halt so zum Beispiel so Passanten oder halt so quasi Statisten gefaked.
Aber es waren Schauspieler, ne? Genau.
Ja, oder hat jemand aus dem Team oder so. Ich meine, so lernt man das im Fernsehen, glaube ich. Also ich will das nicht rechtfertigen. Und wer halt so ein bisschen auf True Entertainment setzt, wie die beiden, kann sich das schon mal irgendwie genauer anschauen, ob das cool ist. Aber ja, so richtig, richtig interessieren tut es mich eigentlich auch nicht, was diese. Ich glaube, es ging einmal um einen Fahrraddieb und den man dann auch gefaked hat. Und da ist es natürlich ein bisschen doof, weil wenn es dann so handlungstragend ist für so ein Sketch, dass es jemand ist, den man auf frischer Tat ertappt.
Ja.
Andererseits habe ich es nicht gesehen und andere und
lustig, ich habe das damals gesehen, diesen Fahrraddiebstahl.
Ach so,
und habe nur gedacht, dass dieser, ich habe direkt gedacht, das ist ein Kollege.
Ja?
Ja.
Ja gut, ich weiß nicht. Ja.
Vielleicht wegen dem Reklamheft in der Hosentasche.
Ich gehe immer davon aus, dass sowas eh oft gefaked ist, weil ich halt auch immer irgendwie beim Fernsehen war und ja, ich weiß, wie der Hase läuft, sicher. Nicht, dass ich es gut finde, aber ich bin da wahrscheinlich einfach zu desillusioniert.
Dir macht man nichts vor. Denn so ein alter Hase.
Okay, wir sind bei Sopranos, da hat es, bevor das Festnetz geklingelt hat. Okay. Toni geht also wieder in die Müllbranche, hat Sex mit seiner Sekretärin und Corrado hat jetzt eine Verehrerin. Mhm. Und dem ist auch, das ist schön, finde ich, wie Corrado so ein bisschen verzweifelt, langweilig, ein bisschen housebound ist.
Also, was mir auffällt jetzt, wo man ihn so viel zu Hause sieht, ich finde, er wohnt ganz schön ärmlich.
Ja, er hat seine alte Wohnung, sagt er auch zu dir.
Sein altes Haus, ne? Ja,
genau.
Ja, naja gut, ist alles sehr in die Jahre gekommen.
Ja.
Du, wahrscheinlich ist er überhaupt nicht ärmlich. Und Toni sagt ja immer wieder, so, wenn du hier nicht bequem sitzt, du sitzt doch hier nett auf einem dicken Batzen Geld. Vielleicht so ein bisschen wie mein Onkelchen. Der lebt ja auch wirklich original im gleichen Mobiliar. Ich rede mit Bernie hier gerade ein bisschen privat, weil er kennt auch mein Onkelchen. Hm. Ich habe ein Onkelchen, das in den, im Grunde genommen die gleichen Klamotten anhat, mit denen, die er anhatte, als wir ihn schon in den 70ern, Ende 80ern besucht haben. Und er hat auch die gleichen Möbel. Aber er sagt, ich brauche nichts Neues.
Hm.
Aber er ist nicht arm, wahrscheinlich.
Ja, und ehrlich gesagt, bevor man sich so ein Mini-Kitsch-Versailles Rundwohnzimmer einrichtet, Wohnküche einrichtet wie die Sopranos, würde ich auch lieber so wohnen wie Corrado.
Ja, irgendwie schon.
Ja. Es ist so, dass, finde ich, Bobby Bacala jetzt, da fiel mir wieder auf, kannst du dich an die Szene erinnern, wo Toni mal irgendwie Toni Bacala zur Sau macht so ein bisschen und der sagt so, ja, jetzt aber nicht so persönlich sein müssen, du bist ja selber nicht der Schlankste oder so.
I got to tell you, Toni.
Und das finde ich ist auch bei Corrado so ein bisschen so, wo er dann so sagt, warum zur Hölle hast du das Dings aufgegessen? Und
genau.
So. Er sagt so, ja, Entschuldigung, du hast es nicht gegessen, ja, ich hatte auch Hunger, was soll ich denn machen? Übrigens, ich gehe jetzt, ja, mein Sohn hat Karate-Training.
Genau.
Immer so dieses leicht Beleidigte von Bobby Bacala.
Liebe ich.
Fantastisch, oder?
Mhm. Ja, er ist zu dem Leute sehr böse werden und der das immer so schön ausspricht. Es gibt später eine Szene, wo er sie sagte, Tony, I've got to tell you, I take this personally. So,
ja. Ja, aber das macht ihn auch so menschlich dann irgendwie. Ne?
Voll.
Kann man ein bisschen andocken.
Ach, der hat noch so tolle Folgen.
Tolle, ja, absolut. Toni hat da eine Panikattacke auf dem Müllmannball.
Auf dem Müllmannball, wo er mal kurz mit Richie sehr aneinander gerät.
Das ist eine herrliche Szene. Er putzt Richie runter, da könnte ich ewig zuschauen.
Ich auch.
Und
weil es auch so unglaublich Spaß macht, Richie dabei ins Gesicht zu gucken, während er es kriegt.
Apropos Gesichtsgucken. Es ist so, dass Toni ja immer sagt, ist jetzt Schluss mit den Drogen oder was? Und Richie sagt ja nie so, jawohl, Chef, sondern, und dann sagt Toni, don't give me your fucking Manson lamps.
Ja, herrlich, herrlich.
Und brillant. Aber tatsächlich verursacht es so viel Stress in ihm, dass er wieder zusammenbricht. Und dann kommt er ins Krankenhaus und dann beschwert er sich halt so, ja, wie Physical Stress. Also was ist denn Psychic Stress? Könnt ihr immer nur Stress sagen? Ich will jetzt mal wissen, was ist. Es wäre schön, wenn ich was hätte, dann könntet ihr es rausreißen, ne?
Ja.
Und die Ärztin ist so ein bisschen befremdet.
Ich habe gedacht, die freuen sich eigentlich, wenn ich ihnen sage, es ist nichts Physisches. Ja.
Und er sagt dann so, ja, zum Teufel, was, sag doch mal irgendwas und so.
Ja.
Und die Ärztin so, ja, vielleicht losing some weight couldn't hurt.
Ja.
Aber da ist was dran, ne?
Naja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Und naja, zumal auch in der Folge sehr deutlich ist, dass er gerade jetzt, ich kann das aber auch sehr gut nachempfinden, er hat das Damoklesschwert des Gefängnisses ist weg und irgendwie he lets himself go. Also, und er liest die Zeitung nicht, ohne noch einen ganz blöden Magnum dabei zu lutschen.
Lustig ist die Szene, die ihn letztlich überzeugt, dass er doch wieder mit seinen Kumpels sich treffen muss, irgendwie in der Metzgerei und doch wieder ein bisschen Mafia-Geschäfte machen. Nämlich, die Jungs rufen an und man hört im Hintergrund, und die haben nämlich so Nazi-Memorabilia, haben die sich geschnappt irgendwie. So, oh, Person, Lugas from, wo haben sie es von
ich weiß, Himmler, Göring selber, Himmler, Himmler
oder Göring, keiner. Göring oder so, Goebbels, Personal, Lugas.
Ja, und vor allen Dingen den Jeep, mit dem Patton angeblich selber darum gecruised wäre.
General Patton, ne?
Ja. Yeah.
Und so lustig, und Pussy imitiert im Hintergrund so Nazis oder so.
Yes, we have ways of handling you.
Ja.
Ja. Sehr, sehr lustig.
Und da merkt man so, Toni, dass er da nicht dabei sein kann. Was ist, wenn deine besten Kumpels dich anrufen und sagen, wir sind gerade draußen, wir haben so einen Spaß. Schade, dass du nicht da sein kannst.
Mhm.
Und da war klar, er muss wieder hin. Und währenddessen legt sich Melfi im Restaurant mit einer Raucherin an.
Mhm.
Und merkt, okay, jetzt geht's ein bisschen durch mit mir.
Ja, nicht nur das, also dass Frau Dr. Melfi sich fasziniert ist von Toni, sie fängt an, Verhaltensmuster zu übernehmen.
Ja, absolut. Wir erinnern uns an Toni im Restaurant, der Typ, der die Mütze nicht abnehmen wollte. Oder Christopher, der Typ, der die Amy angestoßen hat, irgendwie so klassische
Ja, aber die haben das natürlich besser drauf als sie jetzt. Ja, die haben mehr Übung.
Ja, die fliegen nicht raus aus dem Restaurant, sondern da fliegen die anderen raus.
Nein, Toni macht ja auch zum Beispiel in der Situation mit der Kappe nichts. Er geht ja einfach nur hin, stellt sich daneben, guckt böse und tut und sagt, nimm das ab und geht nicht weg. Und dann denken die anderen, oh nee, Vorsicht.
Ja. Einen guten Witz habe ich noch, da sagt Toni zu Corrado, weil der hat so eine Atemmaske auf. Weil er so Atemschwierigkeiten hat. Und dann sagt er so, hey, how many mix did you shoot down last week?
Ja.
In Anspielung auf Top Gun.
Mhm. Bernie, Top Gun.
Ah,
kommt ja auch noch.
Ja, das glaube ich, kann ich nicht gucken. Da ist meine Tom Cruise Grenze, glaube ich, erreicht.
Ja.
Du guckst so Top Gun kiebig.
Das fasziniert mich natürlich auch irgendwie. Hast du den damals im Kino gesehen?
Weiß ich gar nicht mehr. Kann sein.
Ich weiß es noch so gut, weil der Film damals gerissen ist. Ja? Minutenlang im Kino saß und es passierte nichts.
Oh. Ja. Okay, das war's für heute.
Dinge, die damals noch passierten.
Zwei Messages noch. Ihr könnt uns natürlich wie immer unterstützen. Per PayPal oder auch wenn ihr mich per E-Mail anfragt.
Ich verspreche, das Geld nicht zu verwetten.
Das ist jetzt, deshalb kriegen wir nichts mehr in den letzten Wochen.
Was? Stimmt doch gar nicht.
Unter bernie.meyer@gmail.com. auf PayPal oder ihr könnt euch melden. Oder ihr könnt, was in dem Fall oder in den Wochen vielleicht noch besser wäre, wenn man mein Twitter-Account, die Timeline so 2-3 Tweets runtergeht, ich tweete ja nie viel, da ist eine Spendenaktion für eine ganz sympathische junge Dame namens Miaro, die aus Madagaskar kommt und an Leukämie leidet und sich die Behandlung nicht leisten kann leider, und da ist eine Spendenaktion, und wenn ihr statt irgendwie den Groschen, die ihr für uns jetzt übrig hättet, vielleicht der Miaro überweist, da würdet ihr einen besseren Dienst tun, als Rüdigers Wettsucht zu finanzieren. Also guckt doch mal in meine Twitter-Timeline. Okay, das war's für heute. Wir freuen uns immer noch, tatsächlich. Wir haben erst 146 und wir wollen aber 597. 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Und hört uns auch auf Spotify. Hört uns einfach. Hört uns, empfehlt uns weiter.
Hey, hört uns von mir aus auf YouTube.
Wenn's sein muss, ja.
Ja, oder auf dieser geht auch, oder?
Dieser sind wir auch, glaube ich.
Dieser geht auch.
Wir sind auf verschiedenen Dingen. Ich glaube, wir sind auch demnächst auf der neuen ProSieben Plattform For Your Ears Only irgendwie.
Auf spezielle Anfragen würde ich uns sogar auf Kassette aufnehmen.
Das hätte ich jetzt
mit nicht. Mit sowas muss man vorsichtig sein. Aber technisch die Möglichkeit hätte ich noch.
Okay, gut.
Brennerpass. Was rede ich denn da?
Ja. Dig in your own grave.
Ja. Das ist eines der wenigen Gewinnspiele, die ich in meinem Leben mal gewonnen habe. Irgendwann Mitte der 90er Jahre habe ich mal, ich glaube, irgendeiner Hi-Fi-Zeitschrift ein Preisausschreiben mitgemacht und habe 10 Denon-Leerkassetten gewonnen, Bernie. Und jetzt kommst du.
Hard Pass. Ja. Okay.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Brennerpass.
Was für Massengeschmack. Wie dumm.